Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Der VfL Bochum könnte dann jetzt mal Stellenanzeigen schalten, denn man hat keinen Trainer mehr. Dieter Hecking ist entlassen, Geschäftsführer Sport Dirk Duffner ist ebenfalls entlassen. In Nürnberg muss es also ohne alle beide gehen. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, sprechen wir heute drüber.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, wir müssen über den großen Knall beim VfL sprechen. Mit Stefan Döring.
Hallo in die Runde.
Und mit Ralf Ritter.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
Mein Name ist Annalena Fethke und wir müssen jetzt einfach mal den Elefanten im Raum ansprechen. Dieter Hecking nicht mehr Trainer vom VfL, Dirk Duffner nicht mehr Geschäftsführer Sport beim VfL. Für einige Fans längst überfällig, für euch auch.
Das große Beben beim VfL nach diesem Wochenende, nach diesem Saisonstart, für mich absolut nachvollziehbar, dass beide gehen mussten. Beim Trainer tut es mir ein bisschen leid, insofern, dass er für mich in dieser Konstellation, auf gut Deutsch gesagt, die ärmste Sau gewesen ist, weil er einen Kader zusammengestellt bekommen hat, mit dem er so nicht zufrieden gewesen ist, sowohl was er öffentlich gesagt hat, was er durch die Blume gesagt hat, kann man das so sagen. Und dass Dirk Duffner als Sportgeschäftsführer nach noch nicht mal einem gesamten halben Jahr, der beim VfL Bochum ist, gehen muss, ist dementsprechend für mich auch absolut nachvollziehbar, weil dieser Kader in seiner Gesamtheit, die Arbeit, die er beim VfL Bochum gemacht hat, die Art und Weise, wie er nicht kommuniziert hat, Betonung liegt hier wirklich auf nicht, gab es fürs Präsidium nach 3 Tagen Gesprächen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben am Freitagnacht nach dem Paderborn-Spiel sind die ersten Gespräche geführt worden. Heute Montag ist die Entscheidung gefallen. Also man sieht, dass man es sich generell nicht einfach gemacht hat, aber für mich absolut die richtige und nachvollziehbare Entscheidung, sich von beiden zu trennen und den ganz klaren Cut zu machen, um jetzt einen Neuanfang zu schaffen.
Weil es auch nicht mehr nicht mehr tragbar ist, was die Fans angeht. Also das
der Druck von außen wird immer größer und größer und größer. Und wenn man jetzt gesagt hätte, wir geben noch das eine Spiel in Nürnberg und es geht schief, dann hätte man wieder sagen können, wieder eine Woche verschenkt. Insofern jetzt der mutige Schritt, denn das hat auch erhebliche finanzielle Auswirkungen. Das ist sicherlich auch ein Kerngrund, warum es überhaupt so lange gedauert hat, warum man 3 Tage lang diskutiert hat und debattiert hat und hin und her überlegt hat, ob man diesen Schritt jetzt geht oder nicht. Denn Dieter Hecking hat einen gut dotierten Vertrag.
Einen sehr gut dotierten Vertrag.
Also 2027, ja. Für Zweitliga-Verhältnisse wird das ein Top-Vertrag sein. Auch Dirk Duffner steht bis 2027 unter Vertrag. Das ist Geld, das dann flöten geht. Und ganz ehrlich, im Nachhinein ist man immer schlauer, ich weiß. Aber hätte man dieses Geld mal in 1 oder 2 richtig gute Offensivspieler investiert, dann würde der VfL Bochum mit Dieter Hecking vielleicht jetzt nicht dastehen, wo er steht, und müsste nicht den Trainer und den Sportgeschäftsführer vor die Tür setzen.
Ja, da schließt sich ja jetzt die Diskussion an, wer soll es denn sonst machen? Wer soll jetzt noch für Geld, was der VfL eigentlich kaum hat, da noch anschließen?
Ja, da wird man jetzt erstmal eine interne Lösung finden. Also David Siebers ist da, glaube ich, ein ganz großer Kandidat. Heiko Butscher wird es auf jeden Fall nicht mehr machen. Das hatte er nach dem Relegationsrettungseinsatz schon gesagt, dass er dafür diese Aufgaben nicht mehr zur Verfügung steht. Dementsprechend wird jetzt erstmal in Nürnberg intern das gelöst werden. Murat Ural als Co-Trainer gibt es ja weiterhin. Antonio Lucia ist weiterhin da. Die kennen die Mannschaft. Also das ist dann für mich auch die logische Variante. Und dann muss man eben gucken, wie sie sich anstellen, wie sie die Mannschaft erreichen. Aber also nochmal zurück auf diese Entlassung. Also du darfst nicht darauf, als Präsidium darfst du nicht darauf achten, ist das jetzt finanziell machbar oder ist das finanziell nicht machbar? Weil auf gut Deutsch gesagt, die Kacke beim VfL Bochum ist massiv am Dampfen und da musstest du jetzt reagieren. Und es ging auch nur mit beiden. Also es hätte ja auch keiner von uns hätte jetzt ja nachvollziehen können, Dirk Dufner wird entlassen, aber Dieter Hecking darf weitermachen. Ja, du hättest Argumente.
Höchstens auf einer menschlichen Ebene.
Genau, auf der menschlichen Ebene. Dieter Hecking, super Typ. Also der passt zum VfL. Da braucht man nicht drüber reden. Aber am Ende spricht auch die Bilanz, seitdem er beim VfL Bochum ist. Vor allem seit dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern. Absolut gegen den Trainer. Du darfst denn, also guckt euch mal, oder man muss sich ja nur angucken, wie viele Spiele er gewonnen hat. Ja, da kommt nicht mehr viel. Es ist Elversberg und es ist ein Freundschaftsspiel gegen FC St. Pauli. Also Freundschaftsspiel in Anführungszeichen. Aber ging es am letzten Spiel darum nichts mehr.
Ja, es waren 2 Siege, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen. Das ist die Bilanz von Dieter Hecking seit dem
3:2-Sieg. Und halt eine gute Vorbereitung, die halt auch keinen juckt.
Ja, eine ordentliche Vorbereitung, die dann am Ende keinen mehr interessiert.
Ja, genau. Ja, ist richtig. Schlussendlich ist
es. Ich hatte ja jetzt Samstag schon kommentiert. Ein bisschen widerspreche ich dem Stefan. Also ich hätte es anders gemacht tatsächlich. Ich hätte mich auch von Dirk Dufner getrennt. Da gibt es auch intern immer wieder, gab es Kommunikationsprobleme. Von vielen Alleingängen ist die Rede. Das passte überhaupt nicht zusammen. Und hinzu kommt halt, dass er es nicht geschafft hat, die Offensive zu stärken. Er hat es gegen den Willen von Dieter Hecking, das hat er ja nun ganz klar öffentlich gesagt, nicht geschafft, einen Ersatz für Moritz Bruschinski zu holen. Also Dieter Hecking wollte Moritz Bruschinski halten aus sportlichen Gründen. Man hat ihn verkauft, kann man nachvollziehen für das Geld. Aber dann braucht man auch einen vernünftigen Ersatz. Das ist Michael Obafemi Stand jetzt nicht. Der ist noch gar nicht fit. Farid Alfa-Ruprecht kann es noch nicht sein. Der hat noch nie Erwachsenenfußball gespielt in den Profiligen. Ja, der muss herangeführt werden. Also Ibrahim Sissoko, das sollte eigentlich der Torjäger sein. Der Philipp Hofmann, wenn der nicht funktioniert, Konkurrenz macht. Philipp Hofmann funktioniert als Zielstürmer, als Torjäger bisher nicht. Sissoko funktioniert noch viel weniger. Also das sind ganz klare Kaderplanfehler, die ich dann schon Dirk Dufner anlaste. Ich hätte Dieter Hecking das eine Spiel in Nürnberg noch gegeben. Er musste zuletzt wirklich auf viele Stammspieler, ja, Stammspieler kann man drüber streiten, aber auf viele Spieler verzichten. Das mindert auch die Trainingsqualität, das mindert den Konkurrenzdruck, das mindert die Möglichkeiten, auch einen Holtmann weiter nach vorne zu schieben. Das hat auch mit den Ausfällen zu tun, auch wenn Strumpf, Koschierski, Wittek, Miyoshi, Quateng, Kleine Bekel keine Größen sind, die jetzt große Hoffnung wecken, dass sie die Wende schaffen. Ne? Lediglich Ibrahim Masisoko ist von den verletzten Spielern einer, der für mich absolut gesetzt ist und fehlt. Aber der fehlt nun mal noch bis November. So, ich hätte Dieter Hecking, meine, er kommt im Team immer noch ganz gut an, zumindest menschlich. Er kommt im Verein sehr gut an. Er passt wie die Faust aufs Auge zum VfL Bochum. Er ist ein großes Aushängeschild des VfL Bochum. Und dann kommt die finanzielle Komponente, ich habe sie angesprochen, hinzu. Er kostet jetzt einfach viel Geld für nichts.
Ja, aber nichtsdestotrotz darfst du als Entscheider, also in diesem Sinne das Präsidium, darfst du nicht auf dieses Geld achten, weil es geht darum, dass dieser VfL Bochum gerade auf dem besten Weg ist, einen auf Arminia Bielefeld zu machen und von der Bundesliga in die dritte Liga durchgereicht zu werden. Es geht sportlich, geht nichts voran, das muss man ja festhalten. Also die Mannschaft entwickelt sich nicht weiter, eher zurück. Wir dürfen nicht vergessen, es sollte Ballbesitzfußball gespielt werden. Der VfL Bochum wollte dominanten Fußball spielen. Gegen Preußen Münster und den SC Paderborn hatte der jeweils unter 40% Ballbesitz. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist für mich die absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung, weil jetzt, also da widerspreche ich Ralf auch vehement, diese Salamitaktik, du entlässt jetzt Dirk Dufner und dann gibst du Dieter Hecking das Spiel in Nürnberg. Und dann verlierst du das Spiel. Was machst du denn dann? Dann hast du eine Woche verschenkt und bist dir ganz genau, und du bist dir ja aktuell, das muss man ja sagen, schon nicht einig gewesen, ob mit Dieter Hecking die Wende geschafft wird. Ansonsten sprichst du ja nicht 3 Tage. Die haben Freitagnacht nach dem Spiel, nach unseren Informationen, angefangen, über die sportliche Lage zu diskutieren. Und am Montagmittag, haben sie eine Entscheidung getroffen. Also das zeigt natürlich auf der einen Seite, dass sie sich die Entscheidung absolut nicht leicht gemacht haben. Das zeigt aber aus meiner Sicht dann auch, dass das die Basis einer weiteren Zusammenarbeit weder mit dem einen noch mit dem anderen vorhanden gewesen ist. Weil ansonsten sagst du, ja, mit Dieter Hecking, der kriegt auf jeden Fall die Rückendeckung, nachdem du mit ihm gesprochen hast. Aber du brauchst 3 Tage, um eine Entscheidung zu finden. Und das spielt natürlich mit rein, was Ralf gesagt hat. Dieter Hecking hat einen Bundesliga-würdigen Vertrag für die zweite Liga unterschrieben. Da kommen wir gleich mit Sicherheit auch nochmal zu, wie das alles zustande gekommen ist. Weil aus meiner Sicht hat es nicht angefangen im Sommer, dass alles schief läuft, sondern letztes Jahr im Oktober. Aber wie gesagt, da sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Und dann gab es aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit, als jetzt einen klaren sportlichen Schnitt zu machen, beide zu entlassen, weil der eine ist für den miserablen Kader, zumindest was die Offensive angeht, verantwortlich. Also miserabel ist vielleicht auch, weil in diesem Kader steckt mit Sicherheit auch mehr, als sie bislang gezeigt haben. Ralf hat die Verletzungen auch zum Teil angesprochen. Es würde vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber in der Offensive ist dieser Kader nicht gut zusammengestellt. Und da muss man Dirk Dufner diesen Vorwurf machen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Dieter Hecking musste den Vorwurf machen, dass eben nichts vorangeht seit dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern. Es geht, die Kurve geht so steil bergab.
Ja, lass uns mal die sportliche Entwicklung angucken. Ne? Es ging ja alles ein bisschen sehr viel eher los. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Also wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen, vor ziemlich genau einem Jahr sind Fehler gemacht worden, die ja bis heute nachhallen. Dass man sich damals im Oktober von Peter Zeidler trennt, der einen Katastrophenstart gehabt hat, der vogelwild unterwegs gewesen ist, war die richtige Entscheidung. Dass man Marc Lettau entlässt, der den Kader damals verantwortet hat, allerdings auch nicht alleine, das muss man immer wieder dazu sagen. Also er war ja nicht unterschriftsbefugt, sondern es sind ja andere gewesen. Dann hat man aber verpasst, von Oktober bis April, wo man Dirk Dufner präsentiert hat, einen konkret sportlich Verantwortlichen zu installieren. Natürlich haben Ilja Kenzig als Geschäftsführer und Dieter Hecking zusammen in der Zeit einen guten Job gemacht. Oder sie haben nach ihren Möglichkeiten das Beste getan, um dem Verein zu helfen oder den Verein in die richtige Richtung zu bringen. Aber Ilja Kenzig ist eben Geschäftsführer dieses Vereins gewesen und musste zusätzlich auch noch den sportlichen Bereich verantworten. Er ist ja an der Grenze gewesen. Und da mache ich ganz konkret dem ehemaligen Aufsichtsrat um Uwe Tigges, um Martin Vollpass, um Christina Reinhardt den Vorwurf, haben wir damals schon getan, rund um die Wahl, in dem Nachgang ganz konkret den Vorwurf, dass sie Entscheidungen getroffen haben, die bis heute den Verein lähmen. Sie haben mit Dieter Hecking erst für die Bundesliga verlängert. Dann haben sie Dirk Dufner geholt, der die letzte Möglichkeit im Prinzip offenbar ja gewesen ist, weil es ist ja bekannt, dass man unter anderem mit Dirk Schmadtke auch verhandelt hat, mit Jörg Schmadtke verhandelt hat und ihn gerne geholt hätte. Und dann hat man sich selber eine Frist gesetzt, bis Ende März hat man einen neuen sportlich Verantwortlichen und dann holte man am letzten Tag dieser, oder mehr oder weniger am letzten Tag dieser Frist Dirk Dufner aus dem Hut. Dann verlängert man mit Dieter Hecking für die zweite Liga zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht vollkommen ohne Not, weil er sich vorher nicht dazu bereit erklärt hatte, für die zweite Liga zu verlängern, weil er gesagt hatte, er committet sich erstmal nur für die Bundesliga, um dem Verein auch die Möglichkeit zu geben, zu reagieren, wenn man absteigen sollte.
Ja, da ging es auch ums Geld, das haben wir damals ja schon gesagt.
Genau,
aber dann hat einen sehr guten Vertrag für sich ausgehandelt.
Ja, aber das ist ja dann das Problem.
Und das passierte dann, bevor es die Neuwahlen gab.
Genau, ne? Und das
da wolltest du jetzt auch noch hinaus.
Genau, das ist ja das große Problem. Und dann sagst du, es gab ja dann den Putsch gegen Hans-Peter Philis, der ja keiner gewesen ist, wie wir alle behaupten. Dann lief es ja auf die Neuwahl hinaus. Und aus meiner Sicht fällt denen gerade vollkommen auf die Füße, dass die nicht spätestens im März eine Neuwahl durchgeführt haben fürs Präsidium, sondern da Herrschaften weiter wursteln durften und im Prinzip Verträge abgeschlossen haben als Art Wahlversprechen. Man hat mit Dieter Hecking verlängert, weil der ja gut ankam. Man hat Dirk Dufner präsentiert, weil der ja ein guter Typ ist. Und man wollte dadurch zeigen, ja, man ist handlungsfähig, man hat ja jetzt alles in die richtigen Bahnen geleitet. Ja, nee, hast du nicht. Du hast am Ende, hast du dem Verein aus meiner Sicht Eier ins Nest gelegt, vor allem dem neuen Präsidium jetzt Eier ins Nest gelegt, die sich noch lange auswirken werden.
Sportlich ging das ja los und auch da erinnere ich mich an unsere Folge, wo wir gesagt haben oder gefeiert haben, dass der VfR gegen Bayern gewinnt und dann gemahnt haben, ja, jetzt wie bei dem letzten Mal wird es erstmal länger nichts geben und sieh an. Es hält sie immer noch an.
Es gab ewig nichts, genau. Ja. Ich glaube, haben wir schon angesprochen, einen Sieg auf St. Pauli, wo es um nichts mehr ging, und das 2-0 gegen Elversberg. Das waren die Siege in den letzten 14 Pflichtspielen, saisonübergreifend. Das ist halt wirklich eine Bilanz des Schreckens, keine Frage, ne? Aber worauf Stefan ja auch nochmal hinaus wollte, denn in diesen Zeiten werden natürlich alle kritisiert, auch das neue Präsidium, das halt Mitte Juni gewählt wurde. Man fragt sich ja schon, wo sind sie denn? Ne? Sie haben jetzt 3 Tage unter anderem getagt und sie waren auch vorher nicht tatenlos. Nein, sie gehen noch nicht so an die Öffentlichkeit. Das wäre auch fatal, wenn sie während solcher Krisensitzungen da irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgeben würden. Und ich gehe da vollkommen mit Stefan konform. Die Wahlen, das haben wir damals schon gesagt, kamen viel zu spät, denn die wichtigsten Entscheidungen waren getroffen, langfristig getroffen, mit hochdotierten Verträgen, wie das in der Branche üblich ist, oder auch darüber hinaus. Dieter Hecking, Dirk Dufner, das neue Präsidium musste die erstmal übernehmen und konnte ja auch nicht dann in der ersten Woche nach der Wahl dann beide vor die Tür setzen. Das wäre ja Wahnsinn gewesen, ne? Stefan hat es zumindest angedeutet, das war schon Wahltaktik auch vom vorherigen Präsidium, insbesondere mit Dieter Hecking. Dirk Dufner, sage ich auch, Mitte März wurde der erstmals kontaktiert. Im Oktober wurde Marc Lettow entlassen, also von zwischen Oktober und Mitte März hat man dann den aus eigener Überzeugung dargestellten besten Mann gefunden. Stimmt nicht, kann nicht sein. Ja, da haben viele andere vorher abgesagt. Oder man war tatenlos, kann man sich jetzt aussuchen, ist beides nicht gut. von Anfang an hatte Dirk Dufner damit ja auch schweren Stand. Und aus dem konnte er sich aber auch aus eigenem Verhalten nicht lösen, weil er zu wenig kommuniziert hat, auch klubintern. Das hört man auch aus der Mannschaft zum Beispiel. Ja, gab Reibungen zwischen allen Beteiligten und auch zwischen Dufner und dem neuen Präsidium. Dufner ist von Anfang an nicht der Mann des neuen Präsidiums gewesen. Und entsprechend zieht man jetzt die Konsequenz.
Ja, was man bei Dufner tatsächlich ja sagen muss, ist, er kam dann Ende März, Anfang April. Alle anderen Vereine waren meilenweit schon in ihren Planungen für die neue Saison. Das Scouting beim VfL Bochum ist zu dem Zeitpunkt lahmgelegt worden und hat bis heute kaum irgendwie stattgefunden, weil das muss man dann tatsächlich in dem Fall dann auch Dieter Hecking und seinem Team anlasten. Sie haben, oder Dieter Hecking hat öffentlichkeitswirksam auf einer PK gesagt, dass sie jetzt das Scouting übernehmen, weil sie mit der Abteilung unzufrieden sind. Also zum Teil hat er dann ja auch den Kader mit zu verantworten. Aber ja, nochmal. Also diese Entscheidung, die das alte Präsidium getroffen hat, fällt den aktuell Verantwortlichen voll auf die Füße. Ich habe es gerade schon gesagt, sie sind noch keine 100 Tage im Amt, müssen jetzt so eine Nummer bewältigen. Also das wünscht man keinem. Und da ging's, das habe ich damals, habe ich es schon gesagt, wir haben es auch geschrieben, es sind wahltaktische Entscheidungen gewesen, die den Verein im schlimmsten Fall jetzt über Monate, Jahre vielleicht noch leben. Weil es sind einfach finanziell Verträge abgeschlossen worden, die für den Verein katastrophal sind. Vor allem jetzt nach der Freistellung.
Jetzt haben wir ganz viel personell, viel vereinspolitisch gesprochen und so weiter und so fort. Sollen wir noch mal ganz kurz auf den Sport kommen? Weil es gibt ja auch noch ein Spiel oder gab ein Spiel am Freitag und es wird jetzt noch eins geben in Nürnberg. Ich finde eigentlich immer noch bezeichnend das, was Gerrit Holtmann nach dem Paderborn, nach der Niederlage gesagt hat. Vielleicht spielen wir es einmal kurz ein.
Intensität reinbringen, auch mal einen umhauen, wo es mal wehtut. Das machen wir irgendwie gar nicht.
Das wünscht er sich für Nürnberg und kritisiert dann auch quasi die eigene Mannschaft, was ich krass fand.
Also was wir da manchmal verteidigen, weiß ich nicht. Da reicht ein Steckpass, ein Tunneler, ein Querpass mit Ach und Krach, um hier ein lockeres Tor gegen uns zu machen.
Ist die Verteidigung auch das, worauf es in Nürnberg ankommen wird?
Ja, es kommt auf die Verteidigung, das Mittelfeld, den Angriff, also auf alle Mannschaftsteile. Das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt. Gerrit Holtmann hat sehr wohl auch kritisiert, dass nach vorne nichts ging. Nicht, dass er jetzt im falschen Licht darstellt. Wir wissen, dass er ein Offensiver ist und dass er nicht nur die Abwehr kritisiert, sondern er kritisiert auch
überhaupt die Mannschaft.
Das Spiel nach vorne, die Mannschaft, sich selbst nimmt er auch immer mit ins Boot. Gerrit Holtmann ist einer der wenigen Typen, vielleicht im Moment sogar der einzige, der richtig vorangeht, der noch als Aushängeschild taugt, der zu den Fans geht, der mit den Fans spricht, der sagt, was er denkt. Das ist richtig wohltuend. Gleichwohl schwankt auch er in seinen Leistungen. In Paderborn fand ich ihn nicht schlecht. Der litt auch wieder unter einer Maßnahme, die nicht gut war. Er hat erst offensiv angefangen, das war okay. Dann musste er wieder die Schiene besetzen, weil es hinten, das ganze gesamte System hat ja von hinten nach vorne nicht gepasst. Dieter Hecking musste umstellen. Gerrit Holtmann musste wieder eine Position zurückgezogen werden. Kam ihm auch nicht entgegen. Aber Gerrit Holtmann, ja, in Paderborn war er einer der Besseren. Und in Nürnberg ist gefordert, ja, natürlich die Intensität, natürlich Zweikampfhärte, natürlich muss es irgendjemand schaffen, die Mannschaft, die Jungs auch mal wieder aufzubauen, dass sie mutiger sind, dass sie Selbstvertrauen haben. Das ist schwer, keine Frage. Trotzdem, dafür sind viele Co-Trainer, der Trainer, die Führungsspieler, dafür sind sie da, dafür werden sie gut bezahlt. Und das muss irgendwie gelingen, zumal Nürnberg ja jetzt auch ein Gegner ist, der das gleiche Problem hat. Also da kann man ja nicht sagen, oh, wir sind aber die Gebeutelten und das sind die, die gerade eine Euphoriewelle haben, die sind ja genauso am Boden. So, und da, ja, das ist eine Plattitüde, aber es kommt erstmal darauf an, dass man kämpft, kratzt, beißt, so wie Gerrit Holtmann das gesagt hat. Und dann findet sich vielleicht auch das Spielerische.
Das Problem ist ja, dass die Mannschaft einfach unfassbar verunsichert ist. Also wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Bilanz seit dem Bayern-Spiel im März war das, glaube ich, ist ja katastrophal. Also die zwei Siege, zwei Unentschieden dazu. Also die Mannschaft kann kein Selbstvertrauen haben und entsprechend spielt die auch. Zumal dann auch Neuzugänge wie Philipp Strumpf, gut, der ist aktuell verletzt, aber Romario Rösch sind mit dem SSV Ulm letztes Jahr abgestiegen. Also die sind ja auch nicht mit Selbstvertrauen gekommen. Ibrahim Sissoko, der Stürmer, hat letztes Jahr in der Rückrunde keine Rolle gespielt. Auch der spielt ohne Selbstvertrauen. Und das merkst du dieser Truppe vollends an, aber nichtsdestotrotz, das, was Gerrit sagt, Intensität reinbringen, mal dazwischen kloppen, mal wirklich dann auch auf den Putz hauen. Das muss diese Mannschaft leisten, das müssen Führungsspieler leisten. Ich glaube, Kevin Vogt ist einer, der so langsam wirklich jetzt in diese Rolle kommt. Der ist von seinen Leistungen wird er immer besser. In Paderborn für mich der beste VfL-Spieler. Ohne den
auch von seiner Ausstrahlung, genau. Von seiner Herangehensweise, von seiner Kommunikation mit den anderen. Man sieht richtig, das wird der Leader, da lege ich mich fest.
Ja, und ohne den hättest du Pause ja schon 3-0 gestanden für SC Paderborn. Da darfst du ja nicht vergessen. Und dann muss einfach dann auch mal ein Zeichen gesetzt werden. Aber da haut ja auch keiner zwischen. Und dann taucht ein Matusz Bero taucht ab als Kapitän. Also diese Spieler, die müssen jetzt vorangehen. Gerade in dieser Situation. Und dann ist vielleicht auch der Trainer in dieser Konstellation arm dran, weil er von den Spielern abhängig ist in einer gewissen Art und Weise. Aber die müssen... Jeder muss endlich merken, worum es geht, weil im schlimmsten Fall gehst du durch wie Arminia Bielefeld in die dritte Liga.
Und dann haben wir ja die jungen Spieler, die wir ja zu Recht viel gelobt haben in den letzten Wochen. Das sind die einzigen Spieler, die diese Verunsicherung aus der letzten Saison halt nicht mitgebracht haben. Die haben erstmal unbekümmert, frech, selbstbewusst aufgespielt, überzeugt, Lenz, teilweise Onyeka, teilweise Wädchen. Jetzt fing das Spiel in Paderborn an und man hat gemerkt, also langsam fängt bei denen jetzt auch der Kopf an zu rattern, es läuft nicht, es klappt nichts und dann brauchen die Führungsspieler. Entschuldigung, ich bin erkältet, hab mir alles mitgenommen. Und das ist jetzt auch ein Problem. Die jungen Spieler haben ihre Unbekümmertheit jetzt erst einmal verloren. Und müssen jetzt wieder aufgerichtet werden.
Die Frage ist ja, ob dieses Selbstbewusstsein, ob dieses Momentum aufkommen kann. Ach hey, gute Besserung an Ralf. Ausgerechnet auswärts dann auch noch in Nürnberg. Da würde ich aber gerne mit euch auf Zahlen schauen.
Tippspiel.
Zum einen müssen wir nochmal die Sieger vom letzten Mal verkünden. Und zwar Kuno.Klötzer und VfL-Affe. Ihr seid so kreativ immer. 24 und 23 Punkte habt ihr gemacht, damit Glückwunsch und ja, mal sehen, wer es jetzt als nächstes schafft, diese Fanschalts zu gewinnen. Tippkönig zu werden für den Spieltag, was tippen wir denn?
Also es in sozialen Netzwerken und in Foren wird das Spiel schon als Entlassico bezeichnet, weil ja auch bei den Nürnbergern Miroslav Klose als Trainer massiv in der Kritik steht. Die sind auch alles andere als gut in die Saison gekommen, sind ja sogar aus dem Pokal ausgeschieden, haben noch keinen Sieg eingefahren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nichts bringt, da jetzt über irgendwelche großen Dinge oder irgendwelche großen Dinge vom VfL zu erwarten. Wenn du am Ende mit einem 1-1 rausgehst, ist, glaube ich, erstmal jeder zufrieden, solange du dich stabilisiert hast.
Mhm. Ralf?
Ich sag 1-0 für den VfL Bochum.
Okay, der Aufwärtstrend. Ich fahre ja nach Nürnberg und hoffe ja auf ein kleines Torfestival. 3-2 für den VfL Bochum. So. Dann lohnt sich die Fahrt, liebe Fans. Wenn ihr mitfahrt, sehen wir uns da. Ansonsten, wie gewohnt, einfach in einer Woche. Bis dahin. Danke fürs Zusehen und Zuhören.
Adios.
Danke, ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.